NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Mit umfassenden Razzien in ganz Deutschland ist das Innenministerium heute gegen militante Salafisten vorgegangen. Dazu auch unser Kommentar. Angespannte Stimmung gab es in Ankara beim Treffen des deutschen Außenministers mit seinem türkischen Kollegen. Dabei ging es unter anderem um die Massenverhaftungen. Sehr versöhnlich dagegen gab sich US-Präsident Obama heute in Athen und gegenüber Griechenland Schuldenproblem. Und die EU-Verteidigungsminister beraten über engere Zusammenarbeit. Das klingt ja zunächst mal ziemlich harmlos, was wir da heute zu hören gekriegt haben. Eigentlich sogar ausgesprochen einladend. Männer, die in Fußgängerzonen den Koran verschenken und ihre Kampagne nennen sie LIS. Der Verfassungsschutz ist allerdings der Ansicht, dass die Organisation dahinter brandgefährlich ist. Die wahre Religion heißt sie und besteht aus militanten Salafisten. Heute früh hat Innenminister Thomas de Maizière die wahre Religion verboten und gleichzeitig hat die Polizei 190 Wohnungen und Büros in 10 Bundesländern durchsucht. Ein Schwerpunkt der Razzien war Nordrhein-Westfalen. Jens Wiening berichtet.
Die Verbreitung verfassungsfeindlicher Ideologien und die Radikalisierung von Jugendlichen, das wirft Thomas de Maizière der Vereinigung Die wahre Religion vor. Deshalb ist seine Konsequenz:
Als Bundesinnenminister habe ich heute die Vereinigung mit dem Namen Die wahre Religion verboten und aufgelöst.
Um 6.30 Uhr heute Morgen begannen die Razzien in 10 Bundesländern, unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Insgesamt wurden 190 Objekte in 60 Städten durchsucht und Beweismaterial beschlagnahmt. Wegen des Eingriffs in die religiöse Vereinigungsfreiheit hätten Innenministerium und Verfassungsschutz eng zusammengearbeitet.
Deutschland ist eine wehrhafte Demokratie. Eine systematische Beeinträchtigung unser Grundwerte ist mit angeblicher Religionsfreiheit nicht zu vereinbaren.
Die Razzia und das Verbot der Vereinigung richte sich ausdrücklich nicht gegen die friedliche Ausübung des Islam, so de Maizière weiter. Aufgefallen ist die Gruppierung, weil sie in Innenstädten kostenlos den Koran verteilt, auch in einer deutschen Übersetzung. Sie nennt ihre Aktionen LIS mit einem Ausrufezeichen dahinter. Gegen die Verteilung des Korans spreche erstmal nichts, so de Maizière, doch die sei nur ein Deckmantel.
In Veranstaltungen, Videos und während ihrer Verteilaktionen ruft diese Vereinigung zum Kampf gegen unsere verfassungsmäßige Ordnung auf und glorifiziert den gewaltsamen Dschihad. Sie wendet sich gezielt an Jugendliche und fördert deren Radikalisierung bis hin zur Bereitschaft, für terroristische Organisationen zu kämpfen und zu morden.
So seien 140 junge Menschen nach der Teilnahme an den LIS-Aktionen nach Syrien oder in den Irak ausgereist, um sich dort extremistischen Gruppierungen anzuschließen. In den vergangenen Monaten hatte es deshalb Druck aus den Bundesländern auf Thomas de Maizière gegeben, endlich aktiv zu werden. In Nordrhein-Westfalen blickt man bereits länger mit Sorgen auf die Aktivitäten des Vereins. Allein 350 solcher Koranverteilungen hat es in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr gegeben. Das Problem: strafrechtlich konnte man den einzelnen Mitgliedern nichts nachweisen. Der Kopf der Gruppe, Abu Naji, wurde zwar im Februar in Köln verurteilt, allerdings wegen Betrugs und nicht wegen der Aktivitäten des Vereins. Deshalb wählte man jetzt den Weg des Vereinsverbots.
Aus Berlin war das Jens Wiening. Die extremistischen Salafisten, deren Wohnungen und Büros heute durchsucht worden sind, sollen also junge Leute für den selbsternannten Islamischen Staat angeworben haben. Unter dem Vereinsnamen Die wahre Religion können sie das jetzt nicht mehr, denn der Zusammenschluss wurde ja verboten. Aber ist es durch dieses Verbot jetzt weniger wahrscheinlich, dass sich bestimmte Menschen zu einer Reise in arabische Kriegsgebiete verführen lassen? Holger Schmidt kommentiert.
Das Verbot beseitigt das Schaufenster, aber die Waren bleiben erhalten. Das ist die realistische Bilanz der groß angelegten Aktion gegen das Salafistennetzwerk Die wahre Religion heute Morgen. Seit Jahren ist bekannt, dass sich viele junge Leute im Dunstkreis dieser Bewegung radikalisiert haben und zu Kämpfern geworden sind. Manche von ihnen haben in Syrien und an anderen Schauplätzen des sogenannten Heiligen Krieges getötet, einige sind dabei auch selbst getötet worden. Angefangen haben viele Radikalisierungsgeschichten in deutschen Fußgängerzonen. Die Koranverteilungen der sogenannten LIS-Bewegung waren der Magnet, die nicht nur Interessierte angesprochen haben, sondern auch radikalisierbare Menschen gefunden haben. Diesen Magnet wollen die Behörden nun entfernen oder, um das Bild noch einmal zu benutzen, dieses Schaufenster wollen sie verhängen. Allerdings muss man realistisch sein. Was heute passiert ist, ist die zweitbeste Lösung. Die Behörden nutzen das Verwaltungsrecht, um das Salafistennetzwerk in Schranken zu weisen. Es ist ein bürokratisches Vereinsverbot. Es gab keine Festnahmen, Es droht niemandem ein Strafprozess. Weil die Behörden seit Jahren mit dem eigentlichen Schwert, dem Strafrecht, nicht weitergekommen sind. Sie können den strafrechtlichen Beweis nicht führen, dass die, die Korane verteilt und bezahlt haben, unmittelbar Terroristen anwerben wollten. Aber das Verbot ist besser, als weiterhin zuzusehen. Ähnlich war es, als das Bundesinnenministerium 2014 den sogenannten Islamischen Staat in Deutschland vereinsrechtlich verboten hat. Es war mehr eine symbolische Geste. Den Terror in Syrien hat das wenig gekümmert. Keine Illusion darf man sich daher darüber machen, dass die gleichen Personen demnächst andernorts wieder Schaufenster finden werden. Allerdings wird es dann einige Zeit dauern, bis diese neuen Propagandaformen eine so große Bekanntheit bekommen, wie sie der Verein, die wahre Religion, zuletzt hatte.
Der Innenminister hat den salafistischen Verein die wahre Religion verboten. Holger Schmidt kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Bundesaußenminister Steinmeier besucht die Türkei zum ersten Mal seit dem Putschversuch im Juli. Keine ganz einfache Visite, denn die Regierung Erdogan hat seitdem zehntausende Menschen ihres Amtes entheben oder verhaften lassen und Steinmeier hat das angesprochen. Gleichzeitig werfen aber deutsche Kritiker der Bundesregierung vor, sie fasse Erdogan mit Samthandschuhen an, damit die Türkei weiterhin Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Norden aufhalte. Zu Steinmeiers Visite aus Istanbul, Christian Butgereit.
Steinmeier war der erste EU-Außenminister, der nach dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli und der anschließenden Entlassungs- und Verhaftungswelle nach Ankara kam. Die türkische Regierung hätte sich direkt nach dem Putschversuch mehr Solidarität gewünscht, stattdessen hagelte es Ermahnungen und Rufe nach Konsequenzen. Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu machte seinem Zorn darüber in der Pressekonferenz mit Steinmeier sehr deutlich Luft.
Jeden Tag kommt ein Außenminister daher und fordert im Alleingang zum Beispiel die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu stoppen oder die Türkei aus der NATO zu schmeißen. Was bildet ihr euch ein? Solch eine Behandlung verdient die Türkei nicht. Wir haben diese Art von Erniedrigung satt. Wir haben das wirklich satt.
Auch wenn sich generell die angespannte Gesprächsatmosphäre auf die Pressekonferenz übertrug, ließ sich Steinmeier an diesem Punkt noch nicht aus der Ruhe bringen. Er warb stattdessen für eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Türkei und spielte den Ball dann zurück.
Die Frage, ob die Türkei sich stärker in Richtung Europa und Europäische Union hinentwickelt oder stärker davon weg, das ist keine Entscheidung, die in Europa oder in einer der Hauptstädte Europas getroffen werden sollte, sondern sie sollte hier in der Türkei getroffen werden.
Steinmeier stellte klar, dass Einschränkungen von Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit der falsche Weg seien. Die Haltung der türkischen Regierung gegenüber Medien und massenhafte Festnahmen bereite ihm Sorgen, sagte Steinmeier.
Wir haben unterschiedliche Positionen ausgetauscht über die Lage von Medien- und Pressefreiheit hier im Land.
So ist es der türkischen Regierung offensichtlich ein Dorn im Auge, welche Aufmerksamkeit der nach Deutschland geflüchtete Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet, Can Dündar, genießt. Er trat nicht nur wiederholt im Fernsehen auf, sondern wurde auch von Bundespräsident Joachim Gauck empfangen.
Wenn Deutschland ihn auf höchster Ebene empfängt, dann ist es nur natürlich, dass wir kritisch darauf reagieren. Wenn Deutschland Beweise darüber vorliegen, dass er unschuldig ist, dann möge es uns diese Beweise liefern. Wir aber haben Beweise für sein Verbrechen.
Steinmeier machte deutlich, wenn es um echte Terrorbekämpfung sowohl gegen den sogenannten Islamischen Staat als auch gegen die PKK gehe, stünde Deutschland an der Seite der Türkei. Anderslautende Vorwürfe brachten den Chefdiplomaten in Rage.
Der öffentliche Vorwurf, der hier in der Türkei erhoben worden ist, Deutschland sei so ein sicherer Hafen für Terroristen, den können wir schlicht und einfach nicht nachvollziehen.
Christian Butgereit berichtete über Steinmeiers Besuch in Ankara. Der scheidende US-Präsident Barack Obama gilt innenpolitisch bereits als lame duck, als lahme Ente, die sowieso nichts mehr bewegen kann. Außenpolitisch hat er sich heute auf Abschiedsreise begeben. Dabei wird er unter anderem Angela Merkel in Berlin besuchen. Heute aber ist er erstmal in Athen abgestiegen. Das wichtigste Thema für die Griechen sind dabei natürlich ihre Schuldenprobleme. Aus Athen Thomas Bormann.
Barack Obama ist als Freund und als Griechenversteher nach Athen gekommen. Obama sprach heute viel von Schulden und erntete damit bei seinen griechischen Gastgebern ordentlich Sympathie. Zunächst einmal, so Obama, schulde die ganze Welt Griechenland Dank, denn Griechenland sei die Wiege der Demokratie. Aus Griechenland stammten die Werte, auf denen auch die Demokratie in den USA aufgebaut sei, so Obama. Dann wandte sich der noch US-Präsident den aktuellen Schuldenproblemen Griechenlands zu und sprach den Griechen aus der Seele. Ja, Reformen und Sparanstrengungen seien nötig, so Obama, aber
at the same time, in my message to the rest of Europe,
gleichzeitig ist meine Botschaft an den Rest Europas, Sparpolitik allein wird keinen Wohlstand bringen.
Austerity alone cannot deliver prosperity,
sagte Obama und wurde noch konkreter.
It is going to be important, both with respect to debt relief and other accommodative strategies to help the Greek people in this period of adjustment.
Es sei wichtig, dem griechischen Volk in dieser Phase mit Maßnahmen wie einem Schuldenschnitt und ähnlichen Strategien zu helfen, so Obama. Ein Schuldenschnitt für Griechenland, die Bundesregierung hat das bislang stets abgelehnt. Nun aber wird gleich morgen Barack Obama quasi als Botschafter Griechenlands weiter nach Berlin reisen zu Kanzlerin Merkel und bei ihr diese griechischen Sorgen ansprechen. Aus griechischer Sicht ist der Obama-Besuch ein voller Erfolg. Allerdings fragen sich viele Griechen, wie lange diese enge griechisch-amerikanische Freundschaft noch bestehen wird. Der griechische Präsident Prokopis Pavlopoulos gibt sich optimistisch. Er sei sicher, auch der kommende US-Präsident Donald Trump werde in dieser Richtung weiterarbeiten. Auch Barack Obama versuchte, Zweifel beiseite zu wischen. Obama würdigte, wie eng die USA und Griechenland in der NATO und im Kampf gegen den Terrorismus zusammenarbeiteten. Trotzdem bezweifeln viele Griechen, ob Donald Trump das auch so sagen würde. Schließlich hatte Trump in seinem Wahlkampf zu erkennen gegeben, dass er Griechenland für nicht so wichtig halte.
Thomas Bormann berichtete aus Athen, wo Barack Obama die Bedeutung der NATO unterstrichen hat. Um das Verhältnis zur NATO ging es heute auch in Brüssel, wo die EU-Verteidigungsminister sich getroffen haben. Die wollen ihre militärische Zusammenarbeit schon seit einiger Zeit verstärken, erst recht nach Donald Trumps Wahl zum künftigen US-Präsidenten. Die geplante Europäische Verteidigungsunion war aber bisher immer am Widerstand der Briten gescheitert. Aus Brüssel, Kai Küstner.
Von einer doppelten Bedrohung war bei der NATO in letzter Zeit sehr oft die Rede, die dem Bündnis sowohl aus dem Osten wegen Russland als auch aus dem Süden wegen der IS-Terrormilizen erwachse. Nun aber droht der NATO auf einmal zusätzlich Ungemach, wenn auch ganz anderer Art, aus einer gänzlich unerwarteten Himmelsrichtung, aus dem Westen. Noch ist überhaupt nicht absehbar, wie stark die Erschütterungen der US-Wahl auf die NATO ausstrahlen werden. Deren Generalsekretär Jens Stoltenberg versucht nun zunächst ein bisschen beruhigend zu wirken. Der zukünftige US-Präsident Donald Trump hat während des Wahlkampfs erklärt, dass er ein großer Fan der NATO ist. Ich bin mir sicher, dass er ein Präsident sein wird, der alle Zusagen der USA in der Allianz erfüllen wird. Weil eine starke NATO wichtig ist für Europa, aber auch für die Vereinigten Staaten. Aus diesem letzten Satz Stoltenbergs lässt sich, wenn man will, durchaus eine Mahnung heraushören. In den letzten Tagen hatte der NATO-Generalsekretär durchaus daran erinnert, dass die USA das einzige Mitgliedsland sind, für die einst der sogenannte Bündnisfall ausgerufen wurde. Also die Beistandsgarantie aller NATO-Staaten. Das war nach dem 11. September. Noch immer ist die NATO heute in Afghanistan engagiert. Was durchaus beunruhigend gewirkt hatte auf die Allianz, waren die widersprüchlichen Aussagen Trumps im Wahlkampf. Der mal erklärte, die NATO sei hinfällig, dann aber wieder, dass er sie gut finde. Und er in einem Interview angedeutet hatte, er werde etwa die baltischen Staaten gegen einen russischen Angriff nur dann verteidigen, wenn die auch ihre Rechnungen bezahlten, sprich genug zur NATO-Kasse beitrügen. Jens Stoltenberg sagte dazu jetzt, er hat auch betont, wie wichtig höhere Militärausgaben sind und dass Europa hier mehr Anstrengungen unternimmt. Da bin ich mit ihm absolut einer Meinung. Nun hatte auch Präsident Obama einigermaßen erfolgreich darauf gedrungen, dass die Europäer ihre Verteidigungsausgaben wieder nach oben schrauben. Das ist passiert, wie auch Stoltenberg lobend erwähnt. Doch unter Trump dürfte der Druck nun nicht abnehmen.
Wir werden mehr in die Sicherheit Europas investieren müssen. Das ist klar,
betonte jetzt die deutsche Verteidigungsministerin von der Leyen in Brüssel, die noch einmal hervorhob, dass die EU nun mit den gestrigen Beschlüssen einen großen Schritt zu auf eine europäische Verteidigungsunion getan habe, was am Ende auch wieder der NATO zugutekomme.
Es soll ein regelrechter Politkrimi gewesen sein, der sich gerade in Moskau abspielt. Wirtschaftsminister Alexei Ulyukayev soll dabei erwischt worden sein, wie er 2 Millionen Dollar Schmiergeld kassiert habe. Und zwar dafür, dass ein Ölkonzern einen anderen Ölkonzern aufkaufen durfte. Ob es bei der ganzen Angelegenheit aber wirklich nur um Korruption geht, daran gibt es Zweifel. Aus Moskau, Sabine Stöhr.
Den ganzen Tag über berichtet das russische Staatsfernsehen schon ausführlich und in vielen Facetten über die Festnahme von Wirtschaftsminister Ulyukayev. Er soll 2 Millionen Dollar Bestechungsgeld angenommen haben. Die Ermittlungsbehörde, sie untersteht direkt dem russischen Präsidenten, hat ihn gestern kurz vor Mitternacht bei der Geldübergabe festgenommen. Mittlerweile ist die Anklage gegen ihn erhoben worden. Offenbar hat man den Minister auch schon ins Gericht gebracht. Ein fragwürdiges Vorgehen, findet der Politologe Gleb Pawlowski.
Für mich steht bisher nur eines fest, und das ist die extreme Schwäche der exekutiven Gewalt in Russland, also der Regierung. Und das sage ich, der sie schon immer für schwach gehalten hat. Aber wenn der Präsident, weil er einem Minister misstraut, ihn nicht einfach entlässt, sondern eine Sonderoperation gegen ihn durchführen lässt, im Stil des Königs Ludwigs des 14. und der Eisernen Maske, dann spricht das dafür, dass es der Machtspitze sehr schlecht geht.
Das mag ein Grund sein, aber offenbar hat Wirtschaftsminister Ulyukayev eine rote Linie überschritten. Das Bestechungsgeld soll er für eine Unterschrift genommen haben. Mit ihr sollte ein Deal im Ölgeschäft möglich werden. Dabei ging es um die Privatisierung des Ölkonzerns Bashneft Mitte Oktober, der sechstgrößte in Russland. Der russische Ölkonzern Rosneft hatte mehr als die Hälfte seiner Aktien übernehmen wollen, für etwa 5 Milliarden Dollar, ganz im Sinne der russischen Führung. Der Wirtschaftsminister aber war dagegen. Er zog den Abschluss des Geschäfts in die Länge. Michail Krutichin ist Wirtschaftsberater und Kenner des Energiegeschäfts. Er glaubt, dass Ulyukayev sich für seine Unterschrift am Ende bezahlen lassen wollte.
Ein Minister, der zuerst gegen den sogenannten Privatisierungsdeal war, war dann irgendwann doch mit allem einverstanden, offenbar nach einer Bitte von oben. Alles andere schließe ich aus. Danach, wie es in diesen Kreisen üblich ist, wartete er auf eine Belohnung. Allerdings hat er dann als Dankeschön einen Koffer bzw. einen Karton mit Geld als Provokation erhalten und ist dabei geschnappt worden.
Zusätzliche Beweise für die Erpressung sollen auch abgehörte Telefongespräche liefern. In Russland schmunzelt man allerdings darüber, dass der Wirtschaftsminister ausgerechnet den Chef von Rosneft erpresst haben soll, einem Putin-Freund.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es gibt ein Foto, das Bundespräsident Joachim Gauck bei seinem derzeitigen Besuch in Japan zeigt, zusammen mit Kaiser Akihito. Man sieht links im Raum den Bundespräsidenten und den Kaiser im Gespräch. Rechts von ihnen, quasi getrennt durch eine Blumenvase, sitzen die Kaiserin und Gaucks Lebensgefährtin Daniela Schad und unterhalten sich. Gauck fand die Atmosphäre nach eigenem Bekunden freundschaftlich. Katrin Brandt begleitet Gauck bei seiner Japan-Visite.
Kaisers Leben bescheiden. Helle, tiefe Holzsessel mit grünem Polster, Reispapier vorm Fenster, ein Blumenstrauß. Mehr Komfort boten Kaiser Akihito und Kaiserin Michiko nicht auf, um den Bundespräsidenten und seine Begleiterin zu empfangen. Doch gerade so etwas gefällt dem bürgerlichen Joachim Gauck.
Ich wurde dann doch in der Residenz empfangen, schon am Auto von dem kaiserlichen Paar. Das war schon unüblich.
Unüblich freundlich, überraschend herzlich und sehr zugewandt. So empfanden der Bundespräsident und Daniela Schad den Besuch beim japanischen Kaiserpaar. Ganz alter Adel mit ganz modernen Sorgen. Akihito, 82 Jahre alt, würde gerne seine Last an den Nachfolger, seinen Sohn Naruhito, abgeben, darf es aber nicht, weil die Tradition es so will. Joachim Gauck hingegen, 76 Jahre alt, hat aus freien Stücken entschieden, dass er sich weitere Jahre im Amt nicht zutraut. Und so erfährt er während seiner Reise, 10.000 Kilometer von daheim entfernt, dass seine Nachfolge geregelt ist. Er freue sich, dass es eine Regelung in der Kandidatenfrage gegeben habe, mit Konsens in der Koalition. Und nur so viel sagt er, dass er natürlich Frank-Walter Steinmeier keine Ratschläge geben wird.
Ein so erfahrener Homo Politicus, der braucht meine Ratschläge. Er ist vertraut, bevor er Außenpolitik macht, war in zentralen Positionen innenpolitisch tätig. Also diesem Mann Ratschläge geben zu wollen, das wäre ja verwegen.
Und dann gibt Gauck doch noch einen ganz kleinen Kommentar ab, was er von der ganzen Sache hält.
Sie sehen jedenfalls in diesem Zusammenhang einen Präsidenten mit einem Lächeln auf dem Gesicht.
Das Lächeln trägt er sowieso auf dieser Reise spazieren, die mutmaßlich seine letzte längere Unternehmung im Ausland ist. So richtig wehmütig wirkt er noch nicht. Nicht, aber das eine oder andere Mal schießt ihm wohl schon durch den Kopf, dass er vieles nun zum letzten Mal macht. Einer japanischen Zeitung hat er bereits erzählt, dass ein Besuch in den Niederlanden zu den wichtigsten und bewegendsten Ereignissen der vergangenen 5 Jahre zählt. Als er nämlich 2012, da war er erst wenige Monate im Amt, auf Einladung der Königin in Breda beim Nationalen Befreiungstag der Niederländer sprach. Die Versöhnung einstiger Kriegsgegner ist ein Leitfaden seiner Präsidentschaft. Auch bei dieser Reise taucht das Thema immer wieder auf. Japan und Südkorea haben mit dem Zweiten Weltkrieg noch nicht abgeschlossen. Gerade hat sich Regierungschef Abe für den Umgang mit koreanischen Zwangsprostituierten entschuldigt. Aber
er hat mir von der Unterstützung erzählt, die diese Initiative gefunden hat. Aber es gibt in beiden Ländern eigentümlicherweise auch Bedenken, ob das nun richtig ist, dass man in dieser Weise Lasten der Vergangenheit aufarbeitet.
Auch ein zweiter roter Faden aus Gaucks Präsidentschaft taucht wieder auf: die Verantwortung eines Staates in der Welt. Vor allem, wo sich alle Welt gerade fragt, wie die USA künftig ihre Rolle in der Welt wahrnehmen. Shintaro Abe wird noch diese Woche in die USA reisen und Donald Trump treffen.
Es war erkennbar, man braucht weiter Verlässlichkeit.
Dass zumindest Deutschland und Japan sich aufeinander verlassen können, das wird Gauck in den nächsten Tagen immer wieder betonen. Erst in Kyoto und dann in Nagasaki.
Wie fühlen sich eigentlich Flüchtlinge bei uns? Wie und warum sind sie hergekommen und welche Ziele haben sie, welche Werte? Darüber wird nicht erst spekuliert, seit im vergangenen Jahr so viele Zuwanderer Deutschland erreicht haben, aber seitdem besonders. Eine Studie im Auftrag des Sozialministeriums räumt jetzt mit vielen Vorurteilen auf. Aus Berlin, Christina Nagel.
Es war keine Studie wie jede andere. Die 450 Fragen wurden in 6 Sprachen übersetzt. Die Befragung so konzipiert, dass auch Menschen mit Leseschwäche oder Analphabeten Antwort geben konnten. Der Lohn? Mehr Klarheit über diejenigen, die nach Deutschland flüchteten. Und zwar in erster Linie vor Krieg, Gewalt und Verfolgung. Die Kosten der Flucht mit 7.000 Euro pro Person hoch, die Risiken ebenso. Das Ziel wurde von den meisten bewusst gewählt, so Nina Rother vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, trotz fehlender Sprachkenntnisse.
Fast 3/4 der Befragten nannten die Achtung der Menschenrechte in Deutschland als Grund.
Den Geflüchteten sei sehr bewusst, betont Rother, welche Bedeutung Deutschkenntnisse für das Leben und die Integration hier hätten. Die Motivation zu lernen, wenn es entsprechende Angebote gäbe, sei sehr hoch.
Und daher sind wir der Meinung, dass die Öffnung der Kurse und der weitere bedarfsgerechte Ausbau dem zugutekommt.
Auch bei der Erstberatung gibt es aus Sicht der Studienmacher noch Defizite. 1/3 der Befragten habe sich mehr Orientierung gewünscht. Überraschend ausgeprägt, so Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, auch der Wunsch nach mehr Bildung.
Und 2/3 wollen noch einen beruflichen Abschluss oder ein Hochschulstudium in Deutschland absolvieren, 46% noch einen Schulabschluss machen.
Vielen Geflüchteten seien ihre Defizite in diesen Bereichen durchaus bewusst. Andererseits sei das Bildungsgefälle insgesamt nicht so ausgeprägt, wie angenommen worden war.
Insgesamt haben 58% der Geflüchteten 10 Jahre in Bildung verbracht, also das heißt in Schulen, in Ausbildung oder Hochschulen, im Vergleich zu 88% in der deutschen Bevölkerung.
3/4 der Befragten verfügen der Studie zufolge zudem über Berufserfahrung. Im Schnitt haben sie über 6 Jahre gearbeitet, als Arbeiter, Angestellte oder auch als Selbstständige. Für Brücker ist es jetzt wichtig zu klären, ob und wie man Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integrieren kann, die zwar über Erfahrung, nicht aber über formelle Berufsabschlüsse verfügen. Möglich sei dies zum Beispiel bei Helfertätigkeiten.
Das sind dann Branchen wie Gastronomie, Hotel- und Gaststättengewerbe, Security.
Stoff zum Nachdenken für Politik, Wirtschaft, aber auch für die Gesellschaft. Denn noch etwas hat die Studie zutage gefördert, dass eine überwältigende Mehrheit von 96% der Befragten hinter demokratischen Werten steht und für freie Wahlen ist.
Die sogenannte Selektorenliste ist eine Liste der US-amerikanischen Spionage. Sie listet Suchmerkmale auf, nach denen die NSA in Deutschland abgehört und ausgeforscht hat. Die Bundesregierung hat diese Liste. Grüne und Linke im NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages möchten sie sehen und haben darum vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Und das hat heute entschieden, die Selektorenliste bleibt geheim. Aus Berlin, Julia Barth.
Nicht nur Grünen-Obmann Konstantin von Notz sieht in der Selektorenliste einen der Schlüssel zur Aufklärung der NSA-Affäre. Entsprechend groß seine Enttäuschung.
Dieses Urteil verbaut uns jetzt in einem ganz relevanten Bereich die parlamentarische Kontrolle und ist deswegen von seinen Konsequenzen wirklich problematisch. Und ich glaube, kommende Skandale sind vorprogrammiert.
Dass der Bundesnachrichtendienst grundsätzlich mit dem amerikanischen Geheimdienst NSA kooperiert, daran hat auch die Opposition nichts auszusetzen. Die NSA soll im Rahmen dieser Kooperation mithilfe des BND aber auch Telefonnummern, E-Mail und IP-Adressen ausspioniert haben, die sich nicht auf den Kampf gegen den Terror beschränken, sondern sich gegen europäische Unternehmen und Politiker richten.
Und uns ging es nur darum, die selbst vom Bundesnachrichtendienst als kritisch identifizierten NSA-Selektoren, also Suchbegriffe, zu bekommen, nicht die gesamten Suchprofile der NSA, die beim Bundesnachrichtendienst laufen,
sagt Linken-Frau Martina Renner, die gemeinsam mit ihrer Fraktion und den Grünen geklagt hat. Wenn das Verfassungsgericht jetzt die Auffassung der Bundesregierung bestätigt, dass das Geheimhaltungsinteresse der Regierung in diesem Fall das Informationsinteresse des Parlaments überwiegt,
dann ist das für uns tatsächlich ein schlechter Tag für Demokratie und Grundrechte, weil hier verschiebt sich etwas. Wir sagen, es muss weiterhin Aufgabe des Parlaments bleiben, nicht nur solche Kooperationen zu kennen und zweitens dann, wenn es auch Verdacht und begründeten Verdacht auf Rechtsverstöße gibt und die gibt es hier, dann muss das Parlament in der Lage sein, diese Rechtsverstöße aufzuklären.
Union und SPD sehen das Parlament dazu auch trotz des Urteils durchaus in der Lage. Schließlich habe die Bundesregierung immerhin eingewilligt, die Liste einer unabhängigen Vertrauensperson zu zeigen, die dem Ausschuss unter Auflagen darüber berichtet hat.
Und diesen Weg sind wir ja gegangen. Ich finde, diesen sind wir auch erfolgreich gegangen. Wir haben dadurch einen umfassenden Einblick in diese Selektorenlisten bekommen. Und das hat zur Aufklärungsarbeit im Ausschuss ganz wesentlich beigetragen.
Sagt Christian Fliesek, der für die SPD im NSA-Untersuchungsausschuss sitzt und die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste auch dadurch gestärkt sieht, dass die Große Koalition gerade eine BND-Reform beschlossen hat, die dafür sorgen soll, dass dem Nachrichtendienst künftig genauer auf die Finger geschaut wird.
Die Flughäfen müssen immer mehr Passagiere abfertigen, aber sie haben dafür nicht mehr Platz zur Verfügung und die Sicherheit soll nicht leiden. Wie können Fluggäste also möglichst reibungslos, schnell und sicher eingecheckt werden? Dafür haben Fluggesellschaften, Sicherheitsbehörden und private Sicherheitsunternehmen ein System entwickelt namens Easy Security, das in ganz Deutschland eingesetzt werden soll. Das haben sie heute Nachmittag am Flughafen Köln-Bonn vorgestellt. Jörg Sauerwein war dabei.
Sicherheitskontrollen sind wie Supermarktkassen. Immer in der eigenen Schlange steht der eine Mensch, der den Betrieb aufhält. Und alle Sicherheitskontrollen haben eines gemein. Sie sind der enge Flaschenhals bei jeder Flugreise. Denn manche Passagiere brauchen Ewigkeiten, bis sie alle Habseligkeiten zum Durchleuchten auf das Förderband gelegt haben. Am Köln-Bonner Flughafen wird das zumindest schon mal in einem Testbereich anders, freut sich Airport-Chef Michael Garvens.
Das gibt es an keinem anderen Flughafen in Deutschland, wo es auch zum ersten Mal möglich sein wird, dass schnellere Passagiere in der Kontrolle langsamere überholen. Ich glaube, das, was hier steht, stellt die Blaupause dar für die zukünftige Kontrolltechnik auch an anderen deutschen Flughäfen.
Easy Security nennt sich das Pilotprojekt, das unter anderem gemeinsam mit der Bundespolizei und der zuständigen privaten Sicherheitsfirma entstanden ist, auf Initiative des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft und des Bundesinnenministeriums. Der dortige Staatssekretär Günther Krings erklärt einen der zentralen Gedanken, der zur Entwicklung der neuen Sicherheitskontrolle geführt hat.
Es ist wichtig, dass wir beim Thema Sicherheit die Standards hochhalten, aber es trotzdem bequem machen, damit Sicherheit auch akzeptiert wird.
Denn bisher ist gerade die Sicherheitskontrolle ein Stressfaktor für viele Menschen. Auch wegen der langen Wartezeiten. Jetzt aber soll jeder Passagier das Tempo bis zu einem gewissen Grad selbst bestimmen können, beschreibt Hauke Blom, der zuständige Projektleiter bei der Bundespolizei, den Clou der neuen Kontrollen.
Ist er jemand, der schnell durch möchte, durch diese Kontrollstelle wenig Gepäck hat, dann kann er das tun und muss eigentlich nicht mehr auf den vor ihm stehenden Passagier warten, denn man kann gleichzeitig sein Gepäck in diese Wanne packen.
Pro Schlange können 5 Passagiere gleichzeitig ihre Sachen in die Gepäckwannen legen. Wer schneller ist als der Vordermann, legt die Wanne direkt auf das Band und geht weiter zum modernen großen Körperscanner. Und auch alles andere danach ist vom Platz deutlich entzerrt. So soll auch das Sicherheitspersonal einen besseren Überblick haben. Denn
Das zweite Hauptaugenmerk waren die Mitarbeiter. Wir wollten für die Mitarbeiter eine Atmosphäre schaffen, die es ihnen noch besser als bisher ermöglicht, sich weniger auf die Prozesse und Abläufe zu konzentrieren, als mehr auf das, weswegen sie eigentlich hier sind, nämlich zum Beispiel auf dem Bildschirm ein Bild zu bewerten, um herauszufinden, ob da ein gefährlicher Gegenstand drin ist oder nicht.
Insofern versprechen sich die Verantwortlichen im besten Fall auch etwas mehr Sicherheit, auf keinen Fall aber weniger.
Jörg Sauerwein war das vom System Easy Security, das in ganz Deutschland Flughäfen entlasten soll. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.